Man kann was tun für eine gute Zukunft. Und ja, wir sind sogar aufgerufen dazu. Deswegen schaue ich auch auf die Transformation, in der die Kirche selber sich befindet, drauf und denke, ja, gerade da sollte man sich auch nicht an jeden Stein, der mal gebaut worden ist und an jede Struktur, die mal entstanden ist, klammern und die Veränderung als einen Verlust erleben, sondern gerade da sollte es eigentlich möglich sein, beherzt und mutig zu sagen, ja, es verändert sich viel, aber vielleicht wird es anders und in dem Anders kann auch was besser werden.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Hashtag wird gut. Wie der SPD-Religionsbeauftragte Lars Castellucci für mehr Hoffnung und Zuversicht wirbt und gegen Politikverdrossenheit kämpft. Hallo, ihr seid beim Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Hier ist mit Herz und Haltung und wir liefern euch jede Woche Input zu den großen Themen und Debatten unserer Zeit aus Kirche, Glauben und Gesellschaft. Ich bin Daniel Heinze. Hallo. Wer nicht an ein besseres Morgen glaubt, wird ziemlich sicher in einem schlechteren aufwachen. Davon ist der SPD-Politiker Lars Castellucci überzeugt. Er ist der religionspolitische Sprecher seiner Fraktion. Im Maiheft der Herder-Korrespondenz hat er ein Plädoyer für mehr Hoffnung und Zuversicht vorgelegt. Und er ist sich sicher, nur wenn wir uns die Zukunft zurückerobern, können wir der Perspektivlosigkeit entkommen, gerade auch angesichts der multiplen Krisen. Deshalb hat Lars Castellucci auch die überparteiliche Initiative Hashtag wird gut angestoßen, mit der er nicht zuletzt der Politikverdrossenheit entgegensteuern will. Im Gespräch mit Stefan Orth macht er heute hier bei uns deutlich, wer was dazu beisteuern kann und welche Rolle nicht zuletzt die Kirchen und Religionsgemeinschaften dabei spielen sollten. Lars Castellucci, Jahrgang 1974, ist Beauftragter für Kirchen- und Religionsgemeinschaften der SPD-Bundestagsfraktion. Er hat politische Wissenschaft, Geschichte und öffentliches Recht in Heidelberg und San Francisco studiert. Und seit April 2013 ist er Professor für nachhaltiges Management an der Hochschule der Wirtschaft für Management in Mannheim. Lars Castellucci über Hoffnung und Zuversicht. Auch im Blick auf Politik. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Herr Castellucci, Sie haben eine Initiative mit dem Hashtag wird gut gestartet. Was ist denn der Hintergrund dafür?
Ja, ich würde sagen, die schlechte Laune im Land und die Umfragen, die wir schon seit doch bald Jahrzehnten kennen, dass die Menschen nicht mehr glauben, dass die Zukunft besser wird als das, was sie aus der Vergangenheit kennen. Ich habe kürzlich mit meiner Mutter mal gesprochen, so ein bisschen biografisch, und die sagte dann plötzlich, 1948, da haben wir alle die paar Mark bekommen und danach ging es eigentlich nur noch aufwärts. Und da dachte ich als ihr Sohn, ja, was für ein toller Satz. Und wer würde denn heute so einen Satz sagen? Also es fehlen die Zukunftsperspektiven und dafür soll diese Initiative einen Beitrag leisten.
Und was genau hat sich so verschlechtert, dass die Stimmung im Land so schlecht ist?
Ja, ich glaube, das ist schon eine verräterische Frage, denn wenn sich Menschen anfangen, nach der guten alten Zeit zu sehnen, dann frage ich immer gerne zurück, wann soll das bitte gewesen sein? Ja, natürlich ist heute auch nicht alles gut und auch nicht für alle alles gut und jede Zeit hat ihre eigenen Herausforderungen, aber diese Sehnsucht nach zurück, das ist schon gut, da wird man jünger gewesen sein und es hat noch nicht so viel gezwickt. Aber da verklärt sich doch in der Rückschau einiges und man verlernt ein bisschen zu sehen, was man heute hat. Gibt vielleicht auch eine Routine, die sich ergibt, also bestimmte Sachen einfach für schlecht zu halten, weil alle darüber reden. Aber es verstellt eben auch das Gefühl und die Sichtweise, was in unserem Land auch alles gut ist. Und wenn man nicht mehr sieht, was gut ist, dann trägt das natürlich auch nicht zu Zukunftsoptimismus bei.
Ich will da jetzt trotzdem noch mal so ein bisschen gegenhalten. Wir haben außenpolitisch, geopolitisch seit dem Amtsantritt von Donald Trump eine schwierige Situation, wo wir in Deutschland noch gar nicht so genau wissen, wo es wirklich hingehen wird. Der Ukraine-Krieg war ohnehin schon eine massive Belastung auch für uns. Es gibt noch eine ganze Reihe andere Themen wie den Klimawandel, der vielen Menschen Sorgen macht. Wie sehen Sie das?
Das ist alles richtig, aber die Diagnose, dass uns die Zukunft verloren gegangen ist, ist ja einfach älter. Und deswegen kann man auch nicht einfach sagen, das liegt an den Problemen heute. Wenn wir international vergleichende Studien haben, dann sehen wir zum Beispiel, dass auch die deutsche jüngere Generation zu den pessimistischsten auf der ganzen Welt gehört. Und dann muss man sich dann schon auch fragen, woran das dann bei uns im Speziellen liegt. Also sicherlich, also man spricht ja auch international von der deutschen Angst. Und ich denke immer, ja, Angst ist auch eine Gabe oder etwas, das uns schützt. Und vielleicht sind wir kritischer und skeptischer bei Technologien und bei anderen Fragen. Und das sorgt auch dafür, dass wir dann für sehr viel Sicherheit gemeinsam sorgen. Hat also auch diese Einstellungen, die uns vielleicht zu eigen sind, hat auch positive Eigenschaften. Aber wenn schon die jungen Menschen nicht mehr glauben, es wird besser oder vor allem nicht glauben, sie könnten selber einen Beitrag dazu leisten, dass es besser wird, dann ist es gefährlich. Denn wer nicht an ein besseres Morgen glaubt, der wacht auch ziemlich sicher nicht in einem besseren Morgen auf.
Sie haben jetzt in der Herder-Korrespondenz einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel »Wie wir uns die Zukunft zurückerobern«. Wie können wir denn die Zukunft zurückgewinnen?
Also ich würde am liebsten mit Menschen darüber sprechen und hätte es gerne, dass ganz viele Menschen an ganz verschiedenen Orten und auch so unterschiedlich wie möglich miteinander wieder über die Zukunft sprechen. Ich glaube, wir sind in so etwas wie einer Identitätskrise. Wir wissen einfach als Land nicht so richtig, wohin. Uns sind die Ziele abhanden gekommen. Das ist keine leichte Aufgabe. Und es kann auch nicht vorgegeben werden, sondern die Zukunft müssen wir uns sozusagen gemeinsam zurückerobern. Die Veränderungen, die Sie angesprochen haben, die uns auch viel abverlangen, die dürfen nicht als auferlegt oder auferzwungen durch externe Ereignisse, durch Diktatoren um uns rum oder durch die großen Trends wie etwa eben den Klimawandel empfunden werden, sondern die Zukunft ist am Ende gestaltbar und offen. Das müssen wir aber wieder ein Stück weit begreifen. Und das, glaube ich, geht eben nicht, indem man es Menschen sagt, sondern nur, indem man sie damit gewinnt, indem sie auch erkennen, welche Möglichkeiten der Mitwirkung sie auch selbst haben, das Land in eine Richtung zu bewegen, in dem sie es haben wollen. Und eben nicht in der Lethargie oder ja, im Schimpfen oder ja, auch den Populisten auf dem Leinen gehen, die einfache Antworten auf sehr komplexe Fragen haben, die uns ganz gewiss nicht weiterführen werden.
Und was schwebt Ihnen da konkret vor?
Ja, es müsste im ganzen Land so etwas wie Zukunftsgespräche geben, aber das ist sehr voraussetzungsvoll. Denn wenn man sich zum Beispiel auch nicht kennt und man kommt frisch zusammen und soll dann sofort über Dinge sprechen, die einen persönlich betreffen und auch im Innersten bewegen, damit man nicht nur das nachplappert, was gerade ohnehin in der Zeitung steht oder die ganzen Probleme nur referiert. Also es wird nicht mit einem einmaligen Gespräch getan sein. Es wird darum gehen, dass wir auch zuhören wieder lernen müssen. Ich wünsche mir, dass die vielen, die zurzeit mit Büchern auf dem Markt sind, die schon anschreiben gegen dieses apokalyptische und rückwärtsgewandte Denken, dass die gemeinsam auftreten, dass die noch viel mehr Menschen erreichen können, nicht nur die, die ihre Bücher längst lesen. Ich glaube, dass Künste, dass Kultur, dass Kirchen und Religionsgemeinschaften dazu etwas beitragen müssen und man die Politik bei dieser Frage nicht alleine lassen kann. Aber wofür man Politiker, und das ist eben ein Teil der Initiative, vielleicht brauchen kann, ist eben den Bedarf zu sehen nach neuem Zukunftsmut, nach mehr Lust auf Zukunft. Dass wir, wenn die Demokratie so ein bisschen im Wanken ist oder zumindest angekratzt scheint, dass wir nicht nur auf die Demokratiefeinde zeigen und vor denen warnen, sondern dass wir lernen, dass Demokratie immer auch ein Zukunftsversprechen ist. Also es muss was für die Menschen positiv nach vorne bewegen. Und dieses Versprechen müssen wir wieder neu einlösen und uns als Demokraten eben hinsetzen und selber leuchten und nicht nur auf die verweisen, die unser System anfangen in Frage zu stellen und dabei immer mehr Resonanz bekommen. Also vielleicht ist es unsere Aufgabe, sowas wie eine Plattform zu bieten dafür, auf der dann diese Zukunftsgespräche stattfinden können und wo Kunst, Kultur, Kirchen, Zivilgesellschaft, auch die Wirtschaft, also ganz unterschiedliche Bereiche im Land zusammenkommen können, um an diesen Fragen gemeinsam zu sprechen. Denn es soll auch nicht eine vorgegebene Zukunft von Leuten sein, die ohnehin schon sehr viel Einfluss haben oder die sich immer zu Wort melden können, sondern ich glaube, es geht ganz zentral darum, auch Menschen, die das Gefühl haben, sie sind überhaupt nicht im Blickfeld, wieder mit hineinzuholen in das große Gespräch, das Demokratie eigentlich sein soll, darüber, wie wollen wir gemeinsam unsere Zukunft gestalten.
Sie haben die Kirchen- und Religionsgemeinschaften genannt als wichtige Player auch für diese Frage. Das Thema Zukunft, das Thema Hoffnung, dass es eben Zukunftsaussichten gibt, ist ja auch ein sehr religiöses Motiv. Ist das für Sie auch eine religiöse Motivation, sich mit dieser Initiative Wird gut zu beschäftigen?
Also für mich persönlich ist meine Motivation immer auch christlich inspiriert. Das ist also, dass ich ein grundoptimistischer Mensch bin, auch im Jetzt erst recht oder im Trotzdem, wenn alles sozusagen dagegen spricht. Das hat etwas mit der Erziehung zu tun, die ich genießen konnte. Und das macht mich sozusagen einfach aus. Aber ich zähle eben auch auf Kirchen- und Religionsgemeinschaften in diesem Prozess, weil ich die Christen zumal schon für die, also hoffentlich dann die letzten Fortschrittsoptimisten halte. Also nicht aus einem duseligen Gottverdrehung heraus, sondern in dem Bewusstsein, für eine gerechte Sache einzutreten. Dafür kann man auch Hilfe und Unterstützung erhoffen, erbeten und erwarten. Also man kann was tun für eine gute Zukunft. Und ja, wir sind sogar aufgerufen dazu. Und deswegen schaue ich auch auf die Transformation, in der die Kirche selber sich befindet, drauf und denke, ja, gerade da sollte man sich auch nicht an jeden Stein, der mal gebaut worden ist, und an jede Struktur, die mal entstanden ist, klammern und die Veränderung als einen Verlust erleben, sondern gerade da sollte es eigentlich möglich sein, auch ja beherzt und mutig zu sagen, ja, es verändert sich viel und wir als Christen wünschen wir uns, dass wir wieder mehr werden, ist doch gar keine Frage. Aber vielleicht wird es anders und in dem anders kann auch was besser werden. Diese Hoffnung sollte man sich nicht nehmen lassen und dann eben auch was dafür tun. Und wenn man was dafür tut, dann hat man auch eine Chance, dass man das erreicht. Und ja, wenn man dann schaut, wie die Kirche sich in der Transformation selber bewegt, dann merkt man ja, das sind ja auch alles ganz normale Menschen, die da unterwegs sind. Und es fällt natürlich uns auch nicht jeden Tag leicht. Aber den Appell, den sollten wir an uns selbst richten und sagen, so auf wen warten wir eigentlich? Ja, es kommt auf uns an, genau auf diese Haltung, mach was draus und vertraue darauf, wenn du eine gute Sache in Angriff nehmen willst, dass das auch gelingen kann. Und wenn das viele machen an vielen Orten, dann kann auch etwas Großes und Gutes entstehen.
Haben Sie da konkrete Beispiele vor dem inneren Auge, wo sowas schon passiert, wo man dran anknüpfen kann, die man bekannter machen müsste?
Also ich habe mich in der letzten Wahlperiode im Deutschen Bundestag ja unter anderem um das Thema assistierter Suizid gekümmert. Also ein ganz, ganz schwieriges Thema, was auch sehr weit entfernt jetzt erstmal ist von einem Hashtag wird gut oder einer Frage von Zukunftsoptimismus oder Hoffnung. Aber selbst in diesen schwierigen Themen stößt man dann wieder auf Dinge, die absolut nach vorne weisen und Mut machen. Also ganz konkret beispielsweise die Hospizbewegung. Und ich sage den Menschen auch immer, ja, das ist ja keinem Politiker eingefallen oder einer Politikerin, dass man das bräuchte und dass man das machen müsste. Das war wirklich eine Bewegung von unten. Und erst als die groß wurde und stark wurde, dann ist man auf die Politikerinnen und Politiker zugegangen, hat gesagt, bitte unterstützt uns bei diesen Vorhaben, sorgt dafür, dass das flächendeckend stattfinden kann, dass es Finanzierungswege auch dafür gibt und man nicht um jeden Cent überall bitten und betteln muss. Und das finde ich ein total mutmachendes Beispiel. Und ich versuche auch genau so durchs Land zu reisen, auch in meinem Wahlkreis Menschen aufzuspüren, die eigentlich heute schon Ideen haben und anfangen, Dinge zu verändern, die genau auf diese gute Zukunft weisen. Mir geht es in dem Projekt Wird gut tatsächlich um eine positive Zukunftserzählung. Und ich glaube auch, dass wir die mal wieder aufschreiben müssten, dass wir sagen müssten, wie sieht für uns ein gutes Land von morgen aus, Deutschland im Jahr 2040 beispielsweise. Aber wenn man im Land unterwegs ist, die vielen Menschen, die sich engagieren und fragt, was macht ihr da und warum macht ihr das? Was sind die Motive? Dann steckt da aus meiner Sicht auch ganz viel Zukunft drin. Und solche Initiativen gibt es ja noch und nöcher, die auch viel mehr ins Blickfeld von Politik gehören, die wir unterstützen müssen. Und wo man auch immer wieder sieht, die Menschen, die sich engagieren, die was vor Ort bewegen, das sind auch die, die weniger schlecht gelaunt sind und die unseren Staat wirklich tragen.
Und haben Sie da in der Politik im Gespräch mit anderen Politikern schon Kooperationspartner gefunden für Ihre Initiative?
Ja, also das Erstaunliche ist, dass man, wenn man darüber spricht, überall eine positive Resonanz findet. Im politischen Bereich ist vor allem schwierig, dass wir ja erstmal da sind, die drängenden und ständig neuen Probleme, die aktuell auf dem Schreibtisch sind und im E-Mail-Eingang zu lösen. Und das beansprucht und beschäftigt uns sehr. Als Mitglied der SPD muss ich auch noch sagen, es ist natürlich einfacher, wenn mehr Menschen mithelfen. Und gerade die großen Parteien haben ja alle auch Schwierigkeiten, Menschen an sich zu binden. Dafür gibt es auch Gründe, an denen man arbeiten kann. Aber insgesamt haben wir eben eine Zeit, in der Menschen weniger Bindungen eingehen wollen. Und das macht das Alltagsgeschäft sehr, sehr schwer. Alle erwarten immer, man solle besser kommunizieren. Aber wenn immer weniger Leute weniger Menschen erreichen können, natürlich auch, dann wird das nicht funktionieren. Und jeder, der früher beim Abendessen von der Sitzung im Gemeinderat oder im Ortschaftsrat oder so gesprochen hat, hat eben auch ein bisschen Demokratie weitergetragen. Und deswegen braucht man auch da viele, die mitmachen. Also wir sind schon sehr beansprucht von dem, was eben uns aktuell drückt, so wie die Menschen das auch erleben. Und man muss sich die Freiräume schaffen, um auch über den Tag hinaus denken zu wollen. Aber das ist in den letzten Monaten gelungen. Und es muss aus meiner Sicht eben, damit die Zivilgesellschaft, die Leute, die Engagierten draußen mit an Bord gehen, vielleicht auch, damit wir Finanzierung für Finanziers attraktiv werden können, wird das aber eine überparteiliche Initiative sein müssen. Und da bin ich auch fortlaufend in Gesprächen, Kolleginnen und Kollegen dafür zu gewinnen. Der Wahlkampf war nun gerade eine Unterbrechung. Das sind nicht gerade Zeiten, in denen es leicht fällt, überparteiliche Initiativen aufzubauen. Aber die Fäden sind ausgeworfen und jetzt in diesen ersten Wochen, wo wir hier wieder zusammenkommen in Berlin, werde ich versuchen, das auch schnell zustande zu bekommen.
Ja, wunderbar, Herr Castellucci. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Ort.
Vielen Dank, Stefan Ort von der Herder-Korrespondenz und Lars Castellucci. Den Artikel von Lars Castellucci findet ihr im Mai-Heft der Herder-Korrespondenz. Den Link zum Heft und zum Artikel findet ihr natürlich in den Shownotes zur heutigen Folge. Und jetzt her mit eurem Feedback. Blickt ihr denn mit Hoffnung oder Zuversicht in die Zukunft? Wir freuen uns über eure Nachrichten, zum Beispiel über Instagram oder Facebook. Und bitte abonniert uns, um nichts zu verpassen hier bei uns auf dem Kanal. Gebt uns gerne 5 Sterne bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und ganz wichtig, erzählt euren Freundinnen oder Kollegen, dass es uns gibt und dass sich das Reinhören bei uns lohnt. Wie immer, danke für eure Unterstützung. An der heutigen Folge haben mitgearbeitet Stefan Ort, Annika Schmitz und ich, Daniel Heinze, mein Name. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.